Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich gucke so in die Runde, darf ich? Ich mach's einfach mal, ne? Ich habe das Mikro. Ich hab alle Argumente gerade in der Hand. So, Friede sei mit euch, ihr Lieben. Ich habe mich mal heute hier hingesetzt. So, ist das für euch blöd? Nee, ne? Ist mein T-Shirt lang genug? Nicht, dass du auf was gucken musst die ganze Zeit, wo du denkst so, meine Güte, was der erzählt. Und ich habe ganz andere Bilder im Kopf. So, worum geht's heute? Ich mag ja gerne so hochtrabende Titel, weil man dann auf die Intelligenz des Predigers schließt. Aber ich hab mir heute mal gedacht, was für ein Thema. Und im Vorfeld habe ich mir ein Thema ausgesucht, was ich finde, was im Moment total einfach ist. Total easy. Und zwar, wie halte ich meinen Glauben gesund? Glauben krisenfest machen. Ja, genau. Ich höre schon zunicken. Ja, genau. Ja, danke. Genau, fertig. Danke. Amen. Tschüss. Krisen. Jo, was für ein einfaches Thema, dazu was zu erzählen. So. Ne? Wenn Krisen nicht so schön wären, man müsste sie ja erfinden. Und dadurch, dass wir so viele gerade haben, brauchen wir eigentlich uns private Krisen ja, glaube ich, kaum gerade zu erfinden. Ne? Wir haben im Moment so einen Krieg in der Ukraine, wo es noch keiner wird. Weiß, was davon wird. So, Inflation haben wir so selber, sagt gerade Lutz so. Leute, die nicht so viel verdienen, die merken, es wird dünne. Leute, die so Mittel verdienen, die merken auch. Urlaubsziele analogisieren sich mit dem, was noch überbleibt. Der Rest wundert sich, warum in der Destination weniger los ist als früher vielleicht. So, eben fand ich übrigens, Jürgen, dein Hinweis irgendwie, dass wir nächstes Mal Konserven sammeln irgendwie, fand ich super, dass konservative Konserven sammeln. Das fand ich irgendwie nice, irgendwie so. Dann haben wir Migrationskrise. Jetzt stehen wieder Wahlen an. Das ist auch immer so ein schönes Thema, wo man sagen kann irgendwie so, ja, was haben wir denn noch? Ach so, die ganzen Leute, die kommen. Was machen wir denn mit denen? Und Corona. Und dein Lieblingsthema, tatsächlich erreicht mich dieses Thema nicht so. Hi. Erreicht mich dieses Thema nicht so, das ist so dieses ganze Klimading. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon ein bisschen älter bin irgendwie und schon so ein paar Winter gesehen habe oder so. Aber jedenfalls Klima reicht als Krise zum Aufregen auch schon mal ganz gut aus. So. Ich habe ja leider keine Zeit so am Freitag. Ich meine, ich arbeite in der Schule, aber ich darf jetzt nicht so Klimastreiken gehen oder so. Ich hätte mal Lust, mich auf so eine Demo zu stellen mit so einem Schild. Ich habe mal so Bio-Leistungskurs gehabt und ich habe mal gewusst, dass das CO2 eigentlich auch gut ist für die Sauerstoffproduktion, für die Wälder. Und ich wollte mich mal so einen großen Plakat hinstellen und sagen, CO2 ist gut. Aber ich dachte mir dann irgendwie auch so die Toleranz meiner lieben jüngeren Geschwister zu testen, wäre vielleicht auch keine gute Idee. Dann, das wird spannend, sexuelles Selbstbestimmungsgesetz. Schon was von gehört? Ist super. Also so wie man sich fühlt, schafft man Realitäten. Ich hoffe, die erweitern das auch auf so finanzielle Bereiche. Dass man so sagen kann, irgendwie zu dem Mercedes-Händler seines geringsten Misstrauens, dass man da hingehen kann und sagen kann, hey, fühlst du das jetzt auch, so diese G-Klasse? Also bei mir jetzt, weniger bei dir, sondern die da bei mir. Vollgetankt reicht. Bin morgen wieder da. So, und über Fußball reden wir jetzt mal gar nicht. Also, war schon mal weniger los, ne? Wenn man sich so gerne mal so sich um Krisen irgendwie Sorgen machen will. Und wenn man irgendwie zu Hause sich irgendwie anguckt, sich mit seiner Frau gegenüber sitzt und sagt, ach, bei uns ist alles super, worüber regen wir uns denn jetzt am liebsten auf? Gibt genug, was gerade irgendwie so los ist. Ich habe zum Beispiel, das ist so nett, es gibt so Dinge, ich gehöre zu der Sorte Mensch, ich bin relativ früh wach und ich bin auch richtig wach. Meine Frau ist genau diametral. Also die braucht morgens auch interessanterweise irgendwie länger. Aber war das vorgestern oder gestern? Gestern. Gestern sage ich so zu ihr einen Satz, der sie innerhalb von, also der so einen, ich sag mal so einen geruhsamen Samstagmorgen-Turn, den man so bei meiner Frau auf so eine halbe Stunde, in dem Moment so vom ersten Wachimpuls bis zu dem Moment ist, ich bin jetzt ansprechbar, dass man diesen Moment verkürzen konnte innerhalb von 3 Sekunden, indem ich dann gesagt hatte, hey, Hugh Hackman trennt sich von seiner Frau. Das ist so ein Schauspieler. Vorhin so ein Schauspieler, der 30 Jahre lang mit jemandem verheiratet war und das immer sehr gefeiert hat. Und meine Frau war plötzlich so innerlich so, was? Das ist auch eine Krise. Interessant, also jetzt nicht für mich weniger und auch nicht für Steffi zum Glück, aber so Ehekrisen gibt's ja auch noch und nöcher. Und da finde ich das interessant, auch die beiden, Celebrities, die haben ja immer so schöne Sachen, wie die dann so sagen, so, ne? Das machen die natürlich, klar, die sagen immer, dass das alles total toll ist, weil die nicht wollen, dass diese Geier von der ganzen Aufmerksamkeitspresse ständig um sie lauern, weil wenn man sagt, hey, wir bleiben total Freunde, oder die beiden haben so einen ganz interessanten Move, damit habe ich Steffi jetzt 2 Tage lang immer mit aufgezogen, und zwar haben die beiden gesagt, wir wollen uns ab jetzt individuell weiterentwickeln. Das finde ich auch immer dann schön, irgendwie so. Das ist eine schöne Formulierung von, ich kann mit dem Penner nicht mehr zu unter einem Dach, das geht gar nicht. Leider sagt das nie einer. Wahrscheinlich, weil die dann nicht wollen, dass dann bei denen immer Krise ist, weil da vor der Haustür immer Leute sitzen, die dann warten, was als nächstes aus dem Fenster fliegt. So, also Krisen gibt's genug. Kannst dir eine von aussuchen, kannst du eine zur Lieblingskrise erklären und dich den ganzen Tag über aufregen. Das kann so eine Grundeinstellung irgendwie werden. Und Aufregen ist auch bis zu einem gewissen Maße auch gesund. Es gibt ja so ganz heilige Christen irgendwie so und die so, ich sag mal, so ein Ruhepuls über 120 irgendwie dann brauchen, fangen die schon an, so einen Seelsorger zu benutzen irgendwie so, weil die dann denken irgendwie, oh. Irgendwas geht mir verloren, innerer Friede. Nein, ich bin tatsächlich auch so der Meinung, ich glaube, so ein ab und zu so mal richtig aufregen, das räumt auch mal die Seele auf. Mein Freund Jesus hat das auch gemacht. Der hat sich auch aufgeregt. Wenn ich mal so im Neuen Testament gucke, glaube ich sogar alle Nasen lang. Also, das ging sogar so weit irgendwie, dass der da mal im Tempel, interessanterweise steht die Geschichte nach Hochzeit zu Kanaan. Man könnte auf Restalkohol schließen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und jedenfalls, das finde ich so, das sind so Sachen vom Heiligen Geist, wo ich innerlich total das feiere und denke irgendwie, wie nice. Hochzeit zu Kanaan, Riesenwunder, zack, zack, 600 Liter Wein, juhuhu, Party, Party, zack, nächstes Kapitel, Jesus, Jerusalem, kommt total schreck drauf. Und macht, und das steht dann so schön bei Luther, und macht eine Geißel aus Stricken. Also der geht da nicht rein und schubst die Leute irgendwie raus. Nein, der sucht sich extra irgendwie, der macht's aus Seilen und dann macht sich sogar noch so ein bisschen Handarbeit irgendwie und macht da sogar noch Knoten rein, damit's richtig wehtut. Also unser Freund Jesus hat sich auch ab und zu mal aufgeregt, der kam aber zum Glück auch wieder runter. Und das wollte ich euch heute mal so mitgeben, wie das irgendwie gut geht. Also du darfst dich gerne aufregen, wenn es geht auch um Sachen, die du tatsächlich verändern kannst. Das macht nämlich am meisten Sinn. So du nach Sinn suchst in solchen Dingen. Aber ich glaube, es gibt 2 Dinge, die man machen kann, so als braver Christenmensch, um so ein ruhiges Herz zu bekommen, zu behalten und sich auch so ein grundentspanntes Gemüt irgendwie so zu erarbeiten. Die 2 Sachen, die das machen, jetzt wird es vielleicht ein bisschen langweilig, sind Bibeln und Regeln. Das kann ich auch nicht ersparen. Das ist leider so. Ich bin offen für konstruktive Gegenvorschläge, aber ich habe das Gefühl, dass Bibeln und ab und zu sich an so ein paar Regeln halten und sich auch dann austauschen und Gemeinschaft und Gemeinde, dass das tatsächlich ein Weg ist, der total super ist. Und ich finde, ein so ein Ding, so bibelmäßig, was mich total irgendwie dann immer runterholt und beruhigt und kickt und den Horizont weitermacht, ist tatsächlich Psalm 23. Den haben wir mal ein bisschen vorbereitet. Der gute Hirte. Wer von euch gehört noch zu den Menschen, die noch so eine klassische Konfirmation durchlaufen haben? Bitte. Ah, sehr gut. Wir erkennen uns. Prima. Also, ich hatte das Glück und das Vorrecht, bei so einem richtig harten Hund Konfirmationsunterricht zu haben. In Bündehüffen. Bündehüffen, da sagte man, das ist so schwarz, die Leute werfen im Keller noch Schatten. Wir hatten auch nicht 2 Jahre Konfirmationsunterricht, sondern 3. Bei manchen hieß das so, oder Häuser hieß das so, Katechumen und dann hieß, warst du Konfirmand? In Hüffen nicht. Da warst du erst vor Katechumen. Und dann warst du Katechumen und dann warst du Konfirmand. So, und ich sag mal, die Pädagogik unseres damaligen Pastors war recht übersichtlich. Also die bestand aus einer Predigt, die er jedes Mal hielt, und er hatte jedes Mal so 20 Minuten, wo Leute dann Bibelverse auswendig sagen mussten. Die hintergründige Pädagogik, die er dann hatte, die 2 Kniffe, die er hatte, war, er warnte die Leute vor. Du kamst zu so einer Liste und dann wusstest du ganz genau, wow, nächstes Mal bist du dran. Und du solltest beim Alten nicht versagen. Das war irgendwie damals noch anders. Also der konnte dir ohne Worte, nur mit seinen Blicken, das Gericht Gottes verkündigen. Glaubhaft. So, nein, glaubhaft. So. Aber er hat mich auch mit einem Spruch geprägt, den ich nicht vergessen habe. Und gesagt, ihr Lieben, ihr werdet das jetzt ganz beschwerlich finden, dieses Auswendiglernen. Aber diese Worte Gottes werden noch einmal ein Schatz in euren Herzen. Der Mann hatte recht. Jetzt kann man vieles bekritteln an unserer heutigen Gesellschaft. Das fällt auch im Moment total einfach und easy. Aber ich finde, das, was wir manchmal von unseren Kindern und Jugendlichen erwarten, erwartet das manchmal an der falschen Stelle. Ich kann mich auch gerade total tierisch darüber aufregen, irgendwie, dass die, keine Ahnung, beim Fußball in den Jugendmannschaften irgendwie jetzt das abschaffen wollen, dass die nicht mehr verlieren und so und dass da keiner mehr weint. Gut, bitte. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich manchmal was verlieren, dass wir zu wenig eigentlich von unseren Kindern und Jugendlichen erwarten und dass wir zu wenig ihnen zutrauen und dass sie mehr können. Aber dass wir manchmal denken irgendwie so, wow, no hard feelings. So. Aber jemand, der schon mal mit Kindern und Jugendlichen umgegangen ist, weiß einfach so, die können eine Menge ab. Die können eine ganze Menge ab, die Kinders. So. Und wenn man sie stark machen möchte und wenn man sie auch für das stark machen möchte, was Gesellschaft und Gott in Zukunft von ihnen verlangen wird, dann sollten wir auch tatsächlich die eine oder andere Überlegung irgendwie haben, dass gewisse Dinge auch auszuhalten sind und dass an gewissen Widerständen sich auch eigene Widerstandskraft irgendwie auch bilden lässt. Kleiner pädagogischer Exkurs. Wo war ich? Bibel und Regeln. Genau, guter Hirte. So, guter Hirte ist tatsächlich eine der Sachen, da könnte ich hoffe, ihr probt mich jetzt nicht, aber ich glaube, das gehört zu den Dingen, die ich tatsächlich auswendig kann und die tatsächlich einen Schatz in meinem Herzen gebildet haben. Gucken wir uns das mal an. Also, du hast jetzt mal so eine schöne Krise, die du so vor dir herschiebst, beziehungsweise wo du merkst, du kommst da jetzt irgendwie nicht durch. Und ich finde gleich so der erste Vers, der ist so super. Da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eigentlich könnte meine Predigt jetzt enden, weil mehr musst du nicht wissen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du das über jede Krise schreibst, die du hast, glaube ich, wird es ein bisschen leichter. Wahrscheinlich. Wenn das nicht reicht, zum Glück kommen noch 9. Aber der erste Satz ist gleich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In dem Krieg, in Inflation, in Migration, in Klima, in Konservative sammeln Konserven. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Super. So, und bevor ich das jetzt einfach so runter erzähle, gibt es für euch eine kleine Übung. Ich habe was mitgebracht. Eine Glocke. Es gibt jetzt noch insgesamt 6 Verse. Eben habe ich 9 gesagt, ne? Schon versagen. Es kommen jetzt noch 5 weitere. Und jetzt gibt es ein bisschen Movement für dich. Es kommen jetzt die nächsten Verse. Und zu jedem Vers suchst du dir 3 bis 4 People. Dann stellt ihr euch zusammen. Ihr guckt kurz auf den Vers und dann erzählt ihr euch kurz, wo dieser Vers in eurem Leben schon mal Relevanz hatte. Erzählt ihr eine Geschichte, wo ihr sagt, irgendwie so, der Herr ist mein Hirte, wenn wir nichts mangeln. Jo, hatte ich auch schon mal. So. Damit das keine Konkurrenzveranstaltung zu meiner super Predigt wird, ist das zeitlich begrenzt. Nämlich auf 3 Minuten. Das heißt, du hast max orientiert 1 Minute. Ja, und damit der Wechsel dann klar wird, ist dann Bingemelingeling. Spiel verstanden? Okay. Soll ich mal zurückfragen? Nein, lieber nicht. Okay. Alles klar. Also, 2. Vers. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Wo hast du das schon mal erlebt? Such dir 3 bis 4 People und 3 Minuten. Und ach so, wenn du zu Besuch bist und du, das findest du jetzt gerade so ein bisschen creepy und so und denkst du so, wenn du zu zweit gekommen bist, zählt ihr als 1. Also du kannst Verstärkung dann in deine Gruppe mitnehmen. Ja, aber nur für die Besucher. Für unsere nicht. Ihr kommt da durch. So, Zeit läuft. Zack. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon, das ist mein Lieblingsvers eigentlich darin, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Bitteschön. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Diese Übung sollte euch nochmal so 2 Grundprinzipien einer glaube ich, gesunden Seele nahelegen. Das eine ist das Orientieren an dem Wort Gottes, an dem, was Bibel ist und meint, und an dem Austausch, an Gemeinschaft. Das sind 2 zentrale Schlüssel für eine gesunde Seele. Wenn du hier schon dich, also bereit bist, dich selber zu verarschen, bleibst du auf der Strecke. Wenn du denkst, Bibel und ich, wir sind gute Kumpels, das reicht, da kann ich dir sagen, Biografie, kann ich dir leider genug Beispiele nennen, wo das total mit in die Grütze geht. Und wenn nur Gemeinschaft super wäre, dann hätten wir bei großen Fußballspielen keinen Streit. Dem ist aber nicht so. Aber so diese Mischung, gegründet sein, und da benutze ich mal dieses alte Wort, aber ich finde es so schön, gegründet sein in Gottes Wort und Gemeinschaft haben und sich austauschen, ist ein definitiver Schlüssel, um krisenfest zu werden. Weil die Krisen, die sind da und die werden auch noch kommen. Und nicht nur ich, sondern auch andere sagen, dass in Zukunft auch noch ganz andere Krisen auf uns warten werden. Und dass es entscheidend sein wird, wie dein Mindset, deine Haltung irgendwie dann irgendwie ist. Ich habe noch mal so ein paar Punkte. Geht so Richtung Zielgerade, ist noch schon spät genug, aber so ein paar Punkte, die ich euch noch gerne mitgeben wollen würde. 5 Punkte sind das noch, aber die gehen relativ schnell, hört sich länger an, als es ist. Sind auch noch 4. Mit Zahlen habe ich es heute nicht so. Erstens, was füttert mich? Was füttert meine Birne? Wer darf zu mir guten Morgen sagen? Wer darf so an das, was so, wie du deinen Tag so beginnst? Wer darf so deine Gedanken leiten und lenken? Das war für mich eine ganz wichtige Frage. Weil da hatte ich so Alltagsroutinen. Aber dass es eine ganz wichtige Frage ist, wem oder was erlaube ich meinem Geist und meiner Seele nahe zu kommen, das zu berühren. Weil das hat unmittelbar Auswirkungen auf meine eigene Zufriedenheit und wie ich mir Zufriedenheit organisiere. Und dann kann ich schon morgens aufpassen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich morgens irgendwie den Tag damit anfange und ich gucke mir irgendwie nur Nachrichten irgendwie an, so im Internet, das ist ein super Start für mich, den Tag richtig zu verkacken. Weil dann lese ich die ganzen Nachrichten und denke irgendwie, boah, ja genau, oder blah. Und dann steige ich so schnell aus dem Bett. Und das hab ich irgendwie so feststellen dürfen, irgendwie in dem Empfindungsdialog mit meiner Frau, das ist irgendwie nicht so cool. Wenn ich so aus dem Bett hüpfe, so. Also die Frage ist, was darf morgens schon in die Birne irgendwie rein? So, und jetzt würde ich so gerne sagen, dass ich morgens erstmal eine Stunde Bibel lese. Fast. Natürlich nicht. Aber ich gucke es, aber ich trotzdem merke ich, wenn ich meinen Tag mit Gottes Wort irgendwie auch anfange, dann wird der Tag interessanterweise anders. Zweiter Teil. Wow, zweiter Punkt. Das ist auch so ein Punkt, so Gerechtigkeit. Wer von euch mag Gerechtigkeit? Blöd, Frage. Wahrscheinlich wieder würde die Hand hochgehen, Gerechtigkeit. Ne? Weil keiner würde sagen, hey, Ungerechtigkeit finde ich super, mag ich jeden Tag. Nee, Quatsch, wir mögen Gerechtigkeit. Die meisten von euch sind, glaube ich, auch Christen geworden, weil sie nämlich genau an diesem Punkt eine große Frage hatten. Was ist Gerechtigkeit in meinem Leben? Und wie kann Gerechtigkeit in meinem Leben hergestellt werden? Und dann auch zu verstehen, dass ich das selber gar nicht kann. Und dass die Schönheit und eines der Früchte des Glaubens darin liegt, dass die Gerechtigkeit nicht herzustellen ist von mir, sondern ich kann mir Gerechtigkeit nehmen. Und das ist etwas, was ich einen unglaublichen, nicht nur zivilisatorischen, sondern einen unglaublichen Benefit von Glauben sehe. Gerechtigkeit wird nicht von mir produziert, sondern von dem, was Jesus am Golgatha gemacht hat. Das ist mein Bezugspunkt, das ist mein Kompass, das ist mein Norden. Und den muss ich nicht selber mir ständig irgendwie so zusammenfummeln, sondern daher komme ich. Weil, und das ist unser Erleben und das bestimmt auch die Krisen, Ungerechtigkeit in dieser Welt ist nicht nur das neue Normal, sondern Ungerechtigkeit in dieser Welt ist das Normale. Das Prinzip von Sünde, was uns von Gott trennt, ist im letzten Grunde nichts als die Einführung in dem Moment, im Schöpfungsbericht wird es da so schön beschrieben, in dem Moment, wo die Sünde zwischen Gott und die Menschen tritt, wird's blöd. Ich habe nochmal extra nachgelesen, weil ich dachte, habe ich mir das nur so falsch gemerkt? Nein, es steht wirklich drin. Gott sagt Adam, das ist den Acker, und er verflucht aber gleichzeitig den Acker. Und jeder von euch, der gerne arbeitet und ernsthaft arbeitet, kennt auch das Gefühl, dass dieser verkackte Acker, den ich da habe, wirklich nur Steine gebiert. Ich komme so aus Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein passiert das häufiger, was hier passiert. Hier passiert das nicht so häufig, aber in Schleswig-Holstein passiert das häufig, dass ganz viele Steine, es kommt wieder Eiszeit, bla bla bla, viele Steine im Acker. Und das ist ganz normal, dass wenn es mal stark war mit dem Winter, dass du den Acker total super in Schuss hattest und du hättest, eigentlich könntest du das jetzt aussäen und könntest du den super an den Start bringen. Und dann dann wird's Frühling, du guckst auf den Acker und überall guckst du auf Steine. Und das macht eine Wahnsinnsarbeit, irgendwie die erstmal alle da wieder rauszuruppen. Und da rede ich nicht von diesen Dingern. Und ich weiß noch, die ganzen die ganzen riesige Berge von so Feldsteinen. Wenn du dich fragst, so in Schleswig-Holstein, oh, die haben ja schön so Häuser aus Feldsteinen, ganz toll. Ja, dann ist es einfach so, ja, wohin mit den Dingern? Kannst du dir ins Wohnzimmer mal so einen Gefühlstein irgendwie hinstellen oder so. Aber ab dem 15. wird es auch ein bisschen eng im Wohnzimmer. So, also, wir wissen, da muss man gar kein Christ für werden, Ungerechtigkeit in dieser Welt ist normal. Und du kannst eine ganze Ökonomie, du kannst NGOs darüber aufbauen, über dass du die Gerechtigkeit dieser Welt herstellen kannst, irgendwie so, ne? Amnesty International, Gerechtigkeit für Inhaftierte oder Greenpeace für Wale, für Natur und so. Also, wir begegnen jeden Tag Gerechtigkeit und Menschen mit einem Herzen, und das sind Menschen, die so NGOs gründen, die wollen dann daran was ändern. Und ich habe sie auch lieb, weil ich das toll finde. Weil ich es besser finde, als einfach nur auf der Couch zu sitzen und zu sagen, bleh. Das ist immer das Einfachste. Ungerechtigkeit in dieser Welt ist normal. Und wie gehe ich denn damit um? Ich mag, also wenn man mich theologisch verorten möchte, gerne irgendwie so, dann darf man mich so bei Luther sehr verorten. Ich finde, der Bursche hat viel verstanden vom Leben. Und mal angesprochen auf Krisen, hat er dieses berühmte Apfelbäumchen-Ding irgendwie so gesagt. Er hat gesagt, wenn er wüsste, ist er gefragt worden, so, lieber Freund Martin, was machst du, wenn morgen die Welt untergeht? Und dann sagt er den schönen Satz, ja, dann gehe ich jetzt noch raus und pflanze ein Apfelbäumchen. Und sonst? Warum? Warum macht er das? Jemand, der jetzt wirklich was von Bibel verstanden hat, nicht nur weil er so übersetzt hat, sondern weil er tatsächlich auch von dem Inhalt was verstanden hat, irgendwie so. Warum pflanzt er das? Weil der eine Haltung hatte, dass er sagt, kann morgen die Welt untergehen? Ja, klar, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Unser Apfelbaum, das ist ja auch so ein Ding, da ist ja nichts, wo du jetzt heute den Apfelbaum pflanzt und nächstes Jahr kriegst du schon eine Apple da dran. Mein Kirschbaum, Kraft guten Zuredens, das hat 5 Jahre gedauert, bis da die ersten Kirschen dran waren. Und was haben wir uns gefreut? Haben unter dem Baum gestanden, yay, Kirschen. Wo jeder sagt, ja, ist ein Kirschbaum. Luther pflanzt ein Apfelbäumchen. Weil das, glaube ich, die Mischung ist aus Realitätserwartung, aber auch innerer Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist auch so ein altes Wort. Hat mir damals aber auch Herr Pastor Spreen beigebracht, was das bedeutet. Und das ist einfach dieses gewurzelt und gegründet sein, in dem, dass ich weiß, die Gerechtigkeit in dieser Welt werde ich nicht herstellen. Mit allen guten Ideen, die ich habe oder nicht habe. Und Menschen versuchen das leidlich seit Jahrzehnten. Seitdem wir so dieses Ding mit Monarchie abgeschafft haben, versuchen wir das irgendwie, dass wir Gerechtigkeit versuchen herzustellen. Und ich habe das Gefühl, dass die Welt einen Gerechtigkeitszuwachs nicht wirklich erlebt. Vielleicht einen Wohlstandszuwachs, das kann sein. Aber ob wir einen Gerechtigkeitszuwachs haben, weiß ich nicht. Krisensicherheit, Ungerechtigkeit. Ich hab mal eine super Demutsübung gehabt. Wer mich kennt, weiß, dass sowas mir nicht schadet. Und da war ich ganz jung. Also jetzt ich darf das jetzt sagen, weil ich werde dieses Jahr 52, bin ja schon Opa, deswegen darf ich so eine Sprüche auch mal bringen. Aber da war ich so frisch von der Uni und war so Jugendreferent, Jugendpastor. Und dann kommst du dazu. Da muss man sich so den Granden der Gemeinde so vorstellen, so dem Gemeindeadel. Gibt es so unterschiedliche Formen ja auch von. Ich war in Rödinghausen-Bieren. Und das war 2001. Tatsächlich schon ein bisschen her. So. Und dann sagte der Pastor, pass auf, die Jugendarbeit in dieser Gemeinde wird auch maßgeblich von der Frauenhilfe mitgetragen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin zwar in der Landeskirche fromm geworden, aber habe dann eine sehr lange Zeit auch freikirchlich irgendwie, bin ich dann geblüht und gewachsen. Und ich konnte mir ganz zu Anfang mit dem Begriff Frauenhilfe nicht viel vorstellen. Und ich hatte erst einen relativ scherzhaften Impuls, den ich häufig habe, dass ich denke, so Frauenhilfe? Da bin ich wohl richtig. Bis mir dann natürlich kurz dann ernsthaftere Menschen dann kurz erklärt haben, was ist Frauenhilfe? Das ist Frauenhilfe ist für die etwas älteren Geschwisterinnen, also für die Damen, so über 70. Die treffen sich einmal in der Woche, machen so eine Art von Bibelstunde, essen Kuchen, freuen sich, wer noch da ist, betrauern die, die nicht mehr da sind oder beglückwünschen die, je nachdem. Und treffen sich halt einmal in der Woche. So, und da sollte ich hin. Und als ich das dann erfuhr, dachte mein stolzes Herz, was will ich da denn? Ich bin Jugendreferent, Jugendpastor. Wort, Bedeutung. So, dann ging ich da hin. Und dann habe ich dann die Leiterin angerufen. So jetzt ich. Ja, guten Tag, ich bin der Jugendreferent. Ja, junger Mann, kommen Sie mal vorbei. Bringen Sie mal die Gitarre mit. Ich sag so, ja, kann ich machen. So. 2001. Da hatten die irgendwie so eine, also dann ging das so los, wie das so ist, irgendwie Gemeindehaus, Rödinghausen, Spendingdorf, weiß ich noch, bis heute kommst du rein, links Toiletten geradeaus, irgendwie, was es immer gibt, anscheinend gab es immer Plattenkuchen. Es ist in Westfalen so, es gab es da immer so Plattenkuchen, bla, 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 so Kuchen essen, da. Und dann erzählte eine, und die waren damals so alle so, das waren so Ladies, so 70, 80 plus. Und ich saß so mittendrin. Ich drückte ein ganz klein wenig den Altersdurchschnitt. So. Und dann saß ich da drinnen immer noch mit meinem stolzen Herzen. Aber ich wurde, das kann ich euch sagen, das hat 90 Minuten gedauert. Und ich wurde in der Zeit, wurde ich immer kleiner. Konnte man so, also innerlich. So. Weil die erzählten einfach mal, die hatten so eine Erzählrunde. Mensch, uns geht's doch heute so gut. Erzählt doch mal kurz irgendwie, Mensch, wie war das denn damals so? So von 39 bis 45. Und ich hatte dann tatsächlich so innerlich so, oh, Oma erzählt vom Krieg, super. Nur dann erzählten die vom Krieg und erzählten, wie das war. Und erzählten, wie das war, wenn man nicht sicher sein konnte, wer sitzt hier eigentlich noch mit im Raum. Und dass Beten manchmal schwierig war. Und dass die Männer nicht mehr da waren. Und dass das Essen weniger wurde. Und dass es in ganz Bünde keinen Arzt mehr gab, sondern wenn du was hattest, dann durftest du nach Herford. Ohne Auto. Interessante logistische Herausforderung. Und dann erzählten die so. Und dann werde ich es nicht vergessen, dann sollte ich so Gitarre spielen. und zwar, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. Oh. Boah, ich bin Gott so dankbar. Ich habe von den Geschwistern so viel gelernt. Wenn die, von denen sind ja die meisten jetzt mittlerweile heimgegangen oder so, ne? Wenn die von unseren heutigen Krisen hören irgendwie so und manchmal so mein Lamentieren hören und mein Jammern irgendwie darüber oder so, ne? Aber dieses Lied, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha, das ist was ganz Tolles, weil das ist ein Lied, das ist geschrieben worden von Friedrich von Bodelschwing. Und das ist geschrieben worden 1938. Und das hat der Mann geschrieben im Angesicht dessen, was gewesen ist und was noch kommen wird. Wir singen das nachher, zum Abschluss der Predigt singen wir es auch nochmal. Weil ich das einfach ein Song finde, der geschrieben wurde hier in Ostwestfalen, in Bielefeld, gar nicht weit weg. Und den die auch sich getraut haben, gar nicht richtig so laut zu singen, by the way, damals. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6, Vers 12. Gerechtigkeit kannst du in diesem Leben nur herstellen und ist nur denkbar mit und durch Christus. Und jegliche Form von menschengemachter Gerechtigkeit hat geschichtlich eigentlich immer nur weiter in die Grütze geführt. Und das ist etwas, was ich so für mich verstanden habe durch diese Geschichten irgendwie so, dass ich merke, Krise ist immer dann, wenn mein innerliches Gleichgewicht einfach aus der Balance geht. Und das ist normal. Auch das ist normal. Wer denkt irgendwie, hey, ich bin doch Jesus, mit Jesus unterwegs, alles easy peasy. So ist es ja nicht so. Aber sich nochmal zu wissen, hey, Gerechtigkeit kommt von und aus Christus. Dritter Punkt, rechne mit Leid. Rechne mit Ausgrenzung, rechne mit Verfolgung. Nichts anderes ist uns verheißen. Ich glaube, dass wir in Deutschland dieses Wort an die Hebräer nochmal ganz neu verstehen werden, wo drin geschrieben steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ich glaube, davon haben wir noch keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das kommen wird. Ich glaube, dass das auf uns wartet. Ich glaube, dass Christsein in Deutschland nicht heißt, ich lebe so ein bürgerliches Leben mit dem Ziel, mit 60 in einer abbezahlten Hütte zu wohnen. Das Auto ist nicht älter als 5 Jahre und meine Frau ist immer schön. Eins von dreien ist immer toll. Alles drei ist auch toll. Aber das ist nicht die Idee. Und ich glaube, dass das Christsein in den nächsten Jahren tatsächlich uns was kosten wird. Und dass du keine Blumen damit irgendwie einsammeln wirst, wenn du sagst, ich bin Christ. Und ich nehme das ernst. Ich glaube, dass das wirklich wir da auf einen ganz neuen Prüfstand irgendwie gestellt werden. Und dass so diese Zeit der Ruhe und des Wohlstandes und des Ausruhens und des Sicherseins, dass das was war, was eine Form von Gnade war. Aber wir dürfen doch nicht irgendwie meinen, dass das das Normale ist. Schaut doch mal an, wie das mit anderen Christen irgendwie abgeht. Wie das woanders so aussieht. Wie da das Normale ist. Aber Gott nutzt das. Schönes Beispiel ist immer China. Die Chinesen, als sie den Kommunismus ausgerufen haben, haben jegliche Form von Christentum versucht zu verfolgen und versuchen zu zerschlagen und haben die Leute, wenn sie irgendwelche Gemeinden hatten, wo die irgendwie fromm unterwegs waren, haben sie die über das ganze Land verteilt und verbannt. Das war immer so der Kommunismus hatte irgendwie so ein Funfact mit Verbannung und das heißt, man schickt die Leute irgendwo hin. Und dann war die Idee, man hat die Gemeinschaft zerstört. Was war im letzten Grunde dann, was kam dabei raus? Dass die Leute überall dort, wo sie waren, was von Jesus erzählt haben und dort Gemeinden gegründet haben. Und deswegen kann man so über den Daumen sagen, sind es hinterher viel, viel mehr gewesen, als sie vorher hatten. Jetzt sind die Kommunisten nicht völlig blöd. Jetzt ändern die Taktik. Die Taktik ist jetzt, dass sie die alle jetzt zusammenpacken und in so ein Lager sperren. Und für Volkswagen irgendwelche Dichtungen dann irgendwie arbeiten. Okay. Aber als Christ, und das ist auch wichtig für das eigene Mindset, um krisenfest zu sein, ich muss mit Krisen rechnen. Ich muss mit Leid rechnen. Leid, das mir widerfährt. Und dann muss ich auch wissen, das ist nicht mein Leid, sondern es ist das Leid von Christus. Und ich bin mit Christus dann eins. Und deswegen musste Christus auch leiden. Deswegen ist auch dieses Ding, dass ich einen leidenden Christus habe. Auch gerade dann in diesen Zeiten wichtig, dass ich mich damit verbinden kann. Und letzter Punkt, Kultur der Dankbarkeit führt zu einem Leben der befreiten Demut. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5, ab 15. Wenn ich Menschen manchmal so in der Beratung habe und in der Begleitung habe und die sind so richtig durch, dann gebe ich denen was auf den Weg, wo die erstmal mich ganz groß angucken und denken irgendwie, na toll, der hat mich ja nun auch so gar nicht verstanden. Dann gebe ich dir mit aus dem Weg und sage, hey, beginne mit dem Tag, dass du für etwas dankbar bist, dass du für einen Punkt dankbar bist. Und beende diesen Tag, dass du für dich sagst, und für diesen Punkt bin ich auch dankbar. Das Interessante ist, dass man durch diese Art von Ritualisierung des Alltages den Fokus auf die Dinge lenkt, die gut laufen. Weil wir haben manchmal so den Automatismus drin, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die nicht laufen. Die blöd waren. Wenn man so Schüler fragt, und wie war dein Tag? Dann sagen, seit Anbeginn der Zeit sagen Schüler das eine Wort, gut. Das ist so der Euphemismus von frag nicht oder kein Bock oder lass mich in Ruhe oder was gibt's zum Mittag? So, aber wenn man über das Gut hinwegguckt und sagt, Mensch, erzähl mal von deinem Tag, dann erzählen interessanterweise die meisten Schüler auch irgendwie, was irgendwie doof war. Der hat mich geärgert, der Lehrer war blöd, der Lehrer war blöd und hat mich geärgert. Und die Mathearbeit habe ich auch verkackt. Wenn man sich aber eine Kultur der Dankbarkeit angewöhnt, und das geht mit Ritualen relativ einfacher als mit anderen Dingen, dann schafft das tatsächlich Zufriedenheit. Dann schafft das auch Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Und da kommen wir auf so ein Ende. Ich habe so ein Morgenritual beendet, zum Beispiel, was mich hat schlecht draufkommen lassen. Ich hatte 45 Jahre, kannst du sagen, so über den Daumen, hatte ich morgens immer das Morgenritual Zeitung. Meine Kinder kennen mich eigentlich gar nicht ohne Zeitung, morgens irgendwie so. So, Schatz. Das liegt daran, dass ich morgens zwar relativ wach bin, aber als geborener Norddeutscher morgens noch nicht so redebereit. Und ich habe die Zeitung gelesen und ich habe die jetzt tatsächlich vor 3 Monaten final, also seit drei, ich habe die abbestellt. Danke, Westfalenblatt war das. Interessant, habe ich erstmal erfahren, was für Kündigungsfristen die haben, die Vögel, aber egal. Jedenfalls, das hat 4 Monate gedauert, bis die nicht mehr kamen. Anyway, okay, jedenfalls. Ich habe echt so gedacht, so, wow, wie wird das so werden? So, ne? Seitdem ich so, tatsächlich, ich habe fast seitdem ich lesen kann, habe ich morgens Zeitung gelesen. Aber ich habe gemerkt einfach, dass das mir meinen Tag irgendwie verranzt manchmal. Und gerade mit den Nachrichten der letzten Monate und Jahre. So. Und ich dachte, ich habe den Moment echt ein bisschen gefürchtet. Kennst du das, wenn du so mutig bist? Und dann kommt aber der Tag und du denkst so, mal sehen, wie das so wird. So. Und ich habe echt so gedacht, was machst du denn dann so? Musst du dich dann mit Steffi unterhalten? Wie willst du denn morgen so? Und ich kann doch nur sagen, super! Ich kann mich in total in den Popo beißen, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe irgendwie. Also nicht, weil die Erkenntnis, mit meiner Frau zu reden, gut ist. Das wusste ich vorher auch schon. Aber tatsächlich, so mein Morgen ist ganz anders. Steffi, sprech mal gleich. Genau. Steffi macht die Predigt nächstes Mal. So. Nein, mein Tag ist anders. Und Julia hat mich nochmal darauf hingewiesen. Meine Tochter Julia irgendwie so. Wir hatten doch früher immer so Losungen. Und habe ich mir extra jetzt nochmal im August, abseits jeglichen ökonomischen Verstandes, habe ich mir dann nochmal eine Jahreslose von diesem Jahr gekauft und habe die da liegen und die lesen wir morgens vor. Und irgendwie ist das ein geiler Start in den Tag. Der ist tatsächlich besser. So. Und das macht was mit der Birne, das macht was mit dem Herzen. So. Und das ist so, was ich euch gerne mitgeben würde. Also guck nicht morgens bei Spiegel Online, guck auch nicht morgens auf dein Konto oder irgendwelche anderen Sachen, sondern guck in die Bibel, lass dir das irgendwie ins Herz schreiben. Und dann wirst du krisenfest. Und dann wird eine Krise kommen und du wirst sie auch weiterhin scheiße finden, aber du kommst da anders raus. Du gehst da anders rein und du kommst da anders raus. Und das hat ja auch René, als er in seiner Predigt war, hat er auch erzählt, irgendwie so, eines der Erfolgsgeheimnisse der ersten Christen war ja, dass die sich so über das ganze Römische Reich verteilen mussten. Und innerhalb von 40 Jahren war das einmal rund, ohne Internet. Lieber Mischer Vater, ich mag keine Krisen. Ich finde Krisen doof. Ich hab das gerne lieber ohne Krise. Und dass ich sagen kann, Mensch, ist doch alles super und läuft so. Aber so ist es manchmal nicht. Und so oft ist, und manchmal ist es sogar oft so nicht. So. Aber danke, dass du uns Dinge, dass du uns dein Wort an die Hand gibst, dass du uns Menschen an die Hand gibst, dass es so ein paar Punkte gibt, die man irgendwie ändern kann. Und dann kriegt man wieder so eine Wirksamkeit in den Tag, die nicht von außen bestimmt wird, sondern von dir. Und danke, dass du uns das irgendwie schenken willst. Und danke, dass du uns das geben wirst. Und ich möchte dich bitten, jetzt für Menschen, die jetzt gerade hier im Raum sind und die jetzt gerade in akuten Krisen irgendwie sind, dass du ihnen nah bist. Dass du ihnen nah bist mit deinem Geist, mit deinem Trost, mit deiner Fürsorge, aber auch mit deiner Hoffnung und mit deiner Gegenwartskultur, die auch Hoffnung macht und die Türen aufmacht. So. Und das möchte ich erbitten, dass wir das einfach sehen und erleben untereinander. Danke, dass wir heute hier sein konnten und dass wir so Gemeinschaft haben konnten. Amen.